Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen. Unser Thema sind heute die Nephilim, die Riesen der Vorzeit. Woher kamen sie und wo sind sie heutzutage? Darüber sprechen wir jetzt. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen.
Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast.
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer, und guten Morgen, lieber Paul. Schön, ja, dich wiederzusehen.
Ja, ich freue mich auch, ja, Krischi. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben zwar kalt draußen, aber wunderschönes Wetter.
Ja, herrlich.
Himmel, blauer Himmel und, ja.
Und Sonnenschein.
Ja, und Sonnenschein, ja, sehr gut.
Ich glaube, es sind 4 oder 6 Grad draußen, ein bisschen fröstelig, ja, aber ja. Hier drin ist schön angenehm. Ja,
außerdem haben wir schon Weihnachtsmarkt in unserem Ort.
Ja.
Also auch das geht jetzt los. Die Vorweihnachtszeit, ne? Wie sagt man?
Die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit, ne?
Ja.
Ja, schön. Ja, wir möchten uns an dieser Stelle auch bei euch bedanken für eure Kommentare, für eure Likes und dass ihr unseren Podcast teilt. Mhm. Wir wissen ja, dass wir aus den verschiedensten Bereichen Zuhörer haben, also auch aus anderen Religionsgruppen Geschwister, die zuhören, und wir möchten euch auch herzlich willkommen heißen.
Mhm. Ja.
Unser Thema ist heute die Nephilim, die Riesen der Vorzeit. Wir haben ja bereits schon einige Meter von dem Pfad der Schlange beleuchtet, zum Beispiel unserem Podcast 59 und 60. Das waren jetzt die letzten, die mit dem Thema Satans Eden behaftet waren. Das war der Titel, Satans Eden, Teil 1 und 2. Und wir haben jetzt schon öfters mal auf diesen Pfad geleuchtet und heute schauen wir uns einmal die Nephilim an. Das Internet ist voll davon. Also es wird sehr oft behandelt, in den christlichen Kreisen jetzt auch. Woher kamen die Riesen? Sind sie noch nach der Sintflut da gewesen? Und.
Ja, und sie werden als Engel dargestellt, nicht?
Genau.
So mit Flügeln und sowas.
Also ist es, der Markt ist voll mit ganz wilden Mythen und Legenden.
Ja.
Und wir sind ja nun glücklicherweise, muss man ja so sagen, wir haben wirklich das Vorrecht, dass wir von einer Botschaft erfahren haben, von einem Mann, der von Gott gesandt wurde, in dessen Leben oder sein Dienst auch damit zu tun hatte, all die losen Enden, die andere Reformatoren zurückgelassen haben, wieder zusammenzuknoten, wenn man so will, damit das Ganze wieder ein Bild gibt, das Originalwort.
Ja.
Wir können, bevor wir in die Auszüge reingehen, noch mal ganz kurz so ein bisschen eine kleine Übersicht machen. Das Wort Nephilim ist hebräisch und bedeutet zum einen die Gefallenen, wird aber meist mit Riesen übersetzt. Also Nephilim, die Riesen der Vorzeit. Man könnte also insgesamt von den gefallenen Riesen sprechen. Das Wort Nephilim taucht das erste Mal im 1. Mose Kapitel 6 Vers 1 bis 4 auf und da heißt es: Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Es ist so schön, wenn man es liest und schon weiß, worum es geht, dann kann man sagen, es steht da doch schon eigentlich alles geschrieben. Ne? Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn er ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Und jetzt kommt der markante Vers, Vers 4. Es waren Riesen zu den Zeiten und auch danach, also es bezieht sich eigentlich schon auf die Flut, noch auf Erden. Denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. So wird es übersetzt in der Luther oder auch Elberfelder. Aber in der King James sagt man, die Helden der Vorzeit ist übersetzt mit Mighty Men, also kleingeschrieben, mächtige Männer. Und die Hochberühmten werden auch übersetzt mit, also Renown, die Bekannten. Also gar nicht so die Helden der Vorzeit, sondern es waren mächtige Männer, gewaltige Kerle. Jetzt habe ich mal geguckt, was es heutzutage, ob es da auch noch welche gibt, große Menschen, wenn man jetzt mal von dem Begriff Riesen ausgeht. Und da gibt es auch welche, zum Beispiel den Kurden Sultan Kösen, der seit 2011 als der größte lebende Mensch der Welt gilt, steht auch im Guinness-Buch der Rekorde, mit ganzen 2,51 Meter. Mhm. Also ein ziemlich großer Kerl. Und dann gibt es auch noch den bisher größten gemessenen Menschen. Das ist Robert Wadlow aus den USA. Der brachte sagenhafte 2,72 Meter in Größe. Der hatte übrigens die Schuhgröße 76. Aber er starb mit 22 Jahren, weil er hatte einen Tumor. Und davon gehen sie aus, dass das auf die Hypophyse schlug und er deswegen, also die Hormone so gesteuert waren, dass er fortwährend wuchs. Und deswegen starb er 1940. Gut, das sind jetzt zwar große Menschen, aber das sind nicht die biblischen Nephilim, die gefallenen Riesen. Und jetzt schauen wir uns mal einige Riesen aus der Bibel mal etwas näher an. Da haben wir zum Beispiel, weil wir den Begriff vorhin in der Übersetzung hatten, mit Mighty Man, Nimrod, der altsumerisch Enmerka genannt wurde.
Ja, ja, Nimrod, ja.
Und zwar kann man
der
über ihn lesen.
Der größte Jäger vor dem Herrn. Oder
der gewaltige so. Jäger vor dem Herrn, genau. Das finden wir im 1. Mose Kapitel 10 und Vers 8 steht, Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Gewalt übte auf Erden. Eine andere Übersetzung sagt, der erste Gewaltige. Und damit haben wir wieder den Bezug zu Mighty One, also der erste Mächtige, der auf Erden war und Gewalt ausübte auf Erden. Und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Das ist diese Bibelstelle. Und er war ja auch der Erbauer von Babylon. Er sich dann auch als Gottkönig einsetzte. Er war der Erste, der eine Armee auf die Beine stellte damals.
Ja, ja,
und rundherum und auch die wilden Tiere rundherum ausrottete. Dann lesen wir auch, das ist jetzt schon nach der Flut gewesen, Nimrod war nach der Flut, und wir lesen auch von den Riesen im Land Kanaan. Und zwar nachdem Mose mit dem Volk auszog, sandte er Kundschafter in das Land Kanaan. 12 Stück, von jedem Stamm ein General, wir lesen das auch gleich noch. Unter anderem Kaleb, der aus dem Stamm Juda war, und Hoshea aus dem Stamm Ephraim. Und Hoshea wird von Mose Josua genannt. Josua bedeutet Retter. Und da heißt es im Vers 33, 4. Mose 13, 33, als sie wiederkamen, wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Dann haben wir den König Og von Bashan, 5. Mose 3, Vers 11. Denn nur Og, der König von Bashan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein Bett aus Eisen, ist es nicht in Rabba, der Hauptstadt der Söhne Ammon? Seine Länge dieses Bettes beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach der Elle eines Mannes. 9 Ellen, das sind hier, das sind angegeben mit 4,11 Meter. So lang war das Bett des Königs Og von Bashan. Und dann haben wir natürlich den bekanntesten Riesen aus der Bibel, wenn man das so sagen möchte.
Goliath, ne?
Goliath aus Gath. Den finden wir im 1. Samuel 17, Vers 4 bis 7. Mhm. Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit dem Namen Goliath aus Gath. 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz. Und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und ein ehernes Sichelschwert auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum. Und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Schekel. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Der Name Goliath bedeutet Pracht. Also Pracht, Glanz, dieses große, prächtige. Und er war über 3 Meter groß. Sein Helm wog ungefähr 13,5 Kilo. Sein Brustpanzer 80 Kilo ungefähr. Die gesamte Waffenrüstung aus Bronze wog über 90 Kilo. Und dann hatte er noch einen 6 Meter langen Speer aus Eisen in seiner Hand. Also vermutlich brachte er insgesamt über 450 Kilo auf die Waage.
Oh.
450 bis 500 Kilo. Ja, das ist mal ein Riese. Nun, bevor wir in die Botschaft der Stunde gehen, nehmen wir noch den folgenden kleinen Ausschnitt aus einer Fragen- und Antwortseite aus dem Internet. Stellvertretend für die am meisten vertretene Meinung bzw. Interpretation, wie die Nephilim eigentlich entstanden sind. Und da heißt es auf dieser Webseite www.godquestions.org, die Nephilim, in Klammern gefallene Riesen der Erde, waren die Nachkommen aus sexuellen Beziehungen zwischen Gottes Söhnen und Töchtern der Menschen. 1. Mose 6, 1-4. Es gibt viele Debatten über die Identität der Gottessöhne. Unserer Meinung nach waren die Gottessöhne gefallene Engel, in Klammern Dämonen, die sich mit menschlichen Frauen gepaart haben, oder von Dämonen besessene menschliche Männer, die sich mit menschlichen Frauen gepaart haben. Diese Verbindungen haben Nachfahren, die Nephilim, hervorgebracht, die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. So, und das habe ich mit reingenommen, weil das einfach die gängige Meinung ist. Und jetzt gehen wir mal in die Botschaft der Stunde und ja, preis Gott für die Botschaft der Stunde, in der alle Antworten zu finden sind.
Wunderbar.
Hier von 1963, das aufleuchtende rote Licht des Zeichens seines Kommens. Hier sagt Bruder Branham, der Prophet des 20. Jahrhunderts: Habt ihr beobachtet, es wird hier nichts von Heirat gesagt. Beachtet, die Söhne Gottes gingen zu den Töchtern der Menschen ein, aber sie heirateten nicht. Wenn ihr das Original Griechische nehmt, hat das Wort dort folgende Bedeutung. Im dritten Vers steht: Sie nahmen sich Frauen, nahmen sie einfach. Ich habe es heute im Griechischen nachgesehen. Es heißt dort nicht, sie nahmen sich Ehefrauen, sondern sie nahmen sich Frauen, nicht Ehefrauen. Ihr könnt es selbst in eurem Nachschlagewerk prüfen und könnt sehen, ob das wahr ist. Sie nahmen sich Frauen, nicht Ehefrauen. Sie nahmen sie einfach in freier Liebe, so wie wir es heute auch haben. In anderen Worten, sie waren in jenen Tagen einfach Liebhaber, genauso wie es jetzt ist. Und so ist es ja heute auch. Sie handelten in jeder Weise, wie es ihnen beliebte, und nahmen jede Frau, die sie haben konnte. Als aber die Söhne Gottes, er macht den Satz nicht fertig. Nun, viele sagen, dass es hier gefallene Engel waren, die sich als Männer mit den Frauen vereinigten. Jedoch, um zu zeigen, dass das verkehrt ist, absolut verkehrt, die Bibel sagt nirgendwo von Engeln, dass sie Männer oder Frauen sind. Nebenbei gesagt, gibt es keinen Fall in der Bibel, wo ein Engel als Frau bezeichnet wird. Wenn ihr eine Schriftstelle dafür haben wollt, nehmt Matthäus 22, Vers 20 und so weiter. Dort findet ihr es. Und dann habe ich nachgesehen und habe das nicht gefunden. Ich vermute, er hat es auf dem Zettel stehen gehabt und hat sich dort verlesen. Denn wenn wir Matthäus 22, 23 nehmen, dann finden wir die Frage nach der Auferstehung. Und das ist auch sehr interessant. Da kamen die Sadduzäer zu ihm und sagten, es gibt keine Auferstehung. Und sie fragten ihn: Meister Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Und dann zählen sie so auf und es waren 7 Brüder und jeweils starb immer einer und heiratete immer dann die Frau des verstorbenen Bruders. Und dann fragten sie, wie wird es denn sein nachher im Himmel? Also wessen Frau wird sie dann sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Und jetzt kommt dieser Satz, der auch verdreht ist oder nicht richtig verstanden wurde und dazu führte, dass diese Meinung so gängig ist. Denn Jesus sagt hier: Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Jetzt liegt die Betonung aber nicht auf Engel im Himmel. Sie sind wie Engel im Himmel, sondern sie sind wie Engel im Himmel, aber sie sind nicht Engel im Himmel. Und da ist dieser kleine, feine Unterschied. Weiter sagt Bruder Branham hier 1964 in Fragen und Antworten: Ich glaube, es war Josephus, der sagte: Ihr Predigerbrüder, ich will nicht behaupten, dass es Josephus gewesen ist, doch ich glaube, er oder vielleicht war es Dr. Scofield, der sagte, dass jene Riesen im Land gefallene Geister gewesen seien, solche, die Satans Geschichten im Himmel geglaubt hätten. Sie wollten im Himmel gegen Michael Krieg führen und wurden dann herausgeworfen. Und jene Söhne Gottes hätten dann die Menschentöchter gesehen. Zu jener Zeit seien jene Riesen im Land gewesen. Das seien jene Geister gewesen, die in menschliches Fleisch gegangen seien. Jetzt sagt er: Wenn ihr die Sache so darstellt, dann macht ihr Satan zum Schöpfer. Und das könnt ihr nicht tun. Was nun jene Riesen betrifft: Niemals konnten sie sich selbst ins Fleisch begeben. Jene Riesen waren die Söhne Kains, dessen Vater die Schlange war. Die Schlange, nach Luther, der Schlange, also männlich, sah in jeder Hinsicht genauso aus wie ein Mensch. Doch sie war größer als der Mensch. Die Schlange war ein großer, mächtiger Bursche. Und von dort stammen jene Söhne ab, denn sie waren die Söhne Kains. Denn sie waren die Kaaniter. Sie kamen aus dem Lande Kanaan und das war das Land, wohin Kain gegangen war. Versteht ihr? Das beweist den Schlangensamen. Es war eine vollständig andere Rasse. Sie waren Schlangensame. Versteht ihr? Jene Riesen waren Kanaaniter. Und sie waren die Söhne Kains, der ein Sohn der Schlange war. Und die Schlange war damals ein mächtiger Mann, ein riesenhafter Kerl. Der Schlang war kein Reptil, kein kriechendes Tier. Er war wunderschön, das klügste von allen Tieren des Feldes. Seht ihr, die Keime eines Tieres werden von einer Frau nicht aufgenommen. Sie haben es immer wieder versucht, doch sie werden vom Ei der Frau nicht angenommen. Darum können sie auch keine Verbindung finden. Der Schimpanse steht dem Menschen am nächsten, doch auch da kann man keine Verbindung finden. Gott machte in seiner großen Evolution Fische, dann machte er Vögel, dann machte er andere Dinge, Tiere, und sie kamen weiter hervor, bis der Schimpanse hervorkam. Dann der Gorilla. Und es ging weiter bis zur Gestalt der Schlange. Von dort, von der Gestalt der Schlange, ging es zum Menschen. Und die Menschheit versucht es rauszufinden. Die Wissenschaft forscht. Sie suchen nach Knochen, die dem Menschen am nächsten standen. Und der Mensch ist ein Tier. Der fleischliche Teil des Menschen ist ein Tier. Das wissen wir. Wir sind Säugetiere, warmblütige Säugetiere, das wissen wir.
Amen.
Ja, sie haben auch, das lässt man heutzutage weg, aber unter dem Stammhirn, es gibt ja die Amygdala, da sagt man, da findet das statt, Flight oder Fight, also Flucht oder Kämpfen, das ist ein tierisches Verhalten. Flucht oder Kämpfen oder was jetzt neu hinzugekommen ist, ist Freeze, also einfrieren, vor Schreck starr stehen bleiben. Aber das Tierische im Menschen, das ist dieses Fliehen oder Kämpfen. Und das geht von dem Stammhirn, die sind miteinander verbunden. Und das früher hat man den unteren Teil des Stammhirns Reptilienhirn genannt. Davon ist man ein bisschen abgerückt, weil es klingt nicht so schön. Aber man nannte es tatsächlich Reptilienhirn. Also die Wissenschaft weiß das. Nun, sagt Bruder Branham, doch was bildet den Unterschied? Und jetzt sagt er, das Tier hat jene innere Seele nicht, doch der Mensch hat sie. Das wird vielleicht einige Hunde- und Katzenbesitzer jetzt verletzen, aber das ist die Wahrheit. Das Tier hat jene innere Seele nicht, doch der Mensch hat sie. Das Tier kennt keinen Unterschied zwischen richtig und verkehrt. Nun, von dort kommt es also, von dort her kamen jene Riesen. Sie waren Söhne der Schlange. Und seht, als Satan Eva in ihrer Beschaffenheit sah, also wie hübsch sie aussah, da ging er zur Schlange und brachte sie dazu. Er macht den Satz nicht fertig. Nun, seht, Adam hatte es zuvor noch nie bemerkt. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Für euch hier mag es richtig sein, doch jemand könnte es kritisieren. Ihr wisst ja, dass sie immer etwas herauspicken. Doch seht, noch nie hatte Adam seine Frau Eva erkannt. Er war noch nie zu jener Stelle gelangt. Doch Satan trieb ihn dorthin. Und als sie dann schwanger geworden war, da kannte er sie. Also daran, dass sie schwanger wurde, konnte man merken, dass Adam seine Frau erkannt hat. Und da gibt es die Parallele zu Jesus, wie er zu ihnen sagte, an jedem Tage werden viele zu mir kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht dies und das getan? Und er sagte, hinweg mit euch, ich habe euch nie erkannt. Weiter in der Same der Schlange von 1958. Jetzt sagt Bruder Branham, wenn schon sein Vater, also Kains Vater, wenn schon sein Vater ein mächtiger, großer Riese war, wie hat denn wohl Kain ausgesehen? Wie sein Vater. Er ging in das Land Nod und nahm eine von seinen Schwestern. Es war die einzige Möglichkeit für ihn. Da gab es keine anderen Frauen als solche, die allein durch Eva gekommen waren. Und wir haben das schon mal behandelt. Eva, der Name bedeutet Mutter aller Lebenden.
Ja.
Vor dem Sündenfall hieß sie nicht Eva, sondern da war sie die Männin. Sie war einfach der weibliche Teil von Adam.
Ja,
aber danach,
nach
dem Sündenfall, wurde sie Eva genannt, Mutter aller Lebenden, weil sie trug in sich Kain und Abel. Einmal den Samen Adams und einmal
den Samen der Schlange.
Man behauptet, dass sie 70 Söhne und Töchter hatten. Wenn es keine weiteren Frauen gab, er macht den Satz nicht fertig, die Bibel erwähnt nicht die Geburt von Frauen, sondern nur von Männern. Wenn es keine anderen Frauen als Eva gegeben hätte, hätte die menschliche Rasse mit ihrem Tode aufgehört zu existieren. Sie musste Töchter gehabt haben und er musste seine eigene Schwester geheiratet haben. Kain, er ging dann hinweg vom Angesicht, nachdem er seinen Bruder erschlagen hatte, ging er in das Land Nod. Und jetzt kann man sich das auch vorstellen, wenn natürlich Kain einige Köpfe größer war als Abel, warum er ihn erschlug. Ne? Er war halt ein großer, mächtiger Bursche. Und dann ging er in das Land Nod. Danach. Gott gab ihm das Malzeichen an seine Stirn, das Malzeichen des Tieres, und er ging in das Land Nod. Und Nord bedeutet hebräisch Wanderer, Exilant oder Flüchtling. So sagt auch die Bibel, unstet und flüchtig sollst du sein. Er ging in das Land Nord und nahm sich seine Frau. Und als er sie heiratete, war es auch dort, wo sie diese mächtigen großen Riesen fanden, welche gefallene Söhne Gottes waren, die durch ihren Vater kamen, den Teufel, durch Kain. Da habt ihr euer fehlendes Glied. Da kamen die Nephilim her. Das sind die Söhne. Weiter in der Same der Schlange, 1958. Der Same der Schlange brachte Kain hervor. Kain ging zum Land Nod und brachte Riesen hervor. Und dann kamen sie zum Land Noahs. Sie waren kluge, gebildete, intelligente Menschen, ist das richtig? Sie waren Baumeister, Erfinder, Wissenschaftler. Nicht durch den Samen der Gerechten, sondern durch den Samen Satans, der Schlange. Sie waren solche Männer wie Wissenschaftler, Baumeister und berühmte Männer. Berühmt wie die Helden der Vorzeit, berühmte. Berühmte Männer, Lehrer, die Schrift sagt es. Sie bearbeiteten Kupfer, sie bearbeiteten Eisen, sie bearbeiteten Metalle, sie erfanden Dinge. Sie härteten verschiedene Metalle, bauten Häuser und so weiter. Die Schrift sagt es. Sie spotteten über den Samen der Frau, Noah, dem Gerechten. Ist das richtig? Die 10 Jungfrauen, 1960. Was taten sie, als sie von der Besichtigung des Landes zurückkamen? Wir sind hier bei Mose. Sie zogen aus Ägypten aus und wollten in das Land Kanaan. Mose sendete die Kundschafter aus. Sie kamen zurück. Was taten sie, als sie von der Besichtigung des Landes zurückkamen? Sie sahen die Amoriter und alle anderen, erzählten von den Riesen, den Söhnen Kains, die dort im Lande waren. Sie sagten, sie sind Riesen. Wir sind nicht imstande, das Land einzunehmen. Ihre Ländereien sind befestigt. Wir kommen ihnen wie Heuschrecken vor. Was hatten sie getan? Gewiss hatten sie das Land gesehen, hatten die Frucht geschmeckt. Kaleb und Josua gingen hinüber und brachten den Beweis auf ihren Schultern zurück. Sie hatten ja eine Weintraube, die so groß war, dass es zwei Mann tragen mussten.
Ja, stimmt.
Die anderen gingen nicht hinein. Doch Josua und Kaleb gingen durch und brachten den Beweis zurück. Kaleb und Josua sagten, wir sind mehr als imstande, das Land einzunehmen. Denn Josua und Kaleb schauten auf das Wort. Gott hatte gesagt, euch gehört das Land. Es ist zwar bewohnt von den Amoritern und so weiter, doch er sprach, es gehört euch. Wo immer deine Fußsohle hintritt, das habe ich dir gegeben. So ist es, sagt Bruder Branham. Schreitet vorwärts, es ist euer. Doch die anderen sagten, oh nein, eine solche Erweckung können wir hier nicht haben. Weshalb nicht? Wisst ihr was, der Erzbischof oder der Bischof, der Presbyter oder sonst jemand wird herkommen und uns hinauswerfen. Geht vorwärts, wir werden sie haben. Doch diese beiden sagten, als sie zurückkamen, wir sind mehr als imstande, sie einzunehmen. Denn so hat Gott es gesagt. Lasst uns hingehen, es einzunehmen.
Ja, übrigens interessant, dass die Traube auch so groß war.
Ja.
Also da waren Riesen im Land, die waren groß. Aber die Traube war auch so groß. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die Trauben so groß sind? Die sind ja heute nicht so groß.
Yeah.
Also muss da irgendwie noch eine Kraft gewesen sein, die auch die Früchte so groß gemacht hat und so ergiebig. Also eine Traube, die mit zwei Leuten, die haben sie getragen mit so einer Stange und da hing diese Riesentraube drin. Mit zwei Mann mussten sie die tragen.
Ja, stell dir vor.
Was kann das gewesen sein, dass die Traube so groß geworden ist?
Naja, man kann ja ein bisschen spekulieren vielleicht. Ich weiß es nicht. Kann natürlich jetzt auch was mit Kräften zu tun haben. Also wird es ja sicherlich in einer bestimmten Form. Aber das erinnert mich wieder an diese Versuchsreihe mit Siba Geigy, diesem großen Pharmaunternehmen, wo sie doch Feldversuche gemacht haben unter verschiedener magnetischer Strahlung.
Ja.
Und hatten ganz komische Gewächse rausbekommen. Und sie dachten schon, der eine dachte, das ist ein Fehlversuch. Und der andere sagte, warte mal, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und dann haben sie geguckt in alten Büchern. Und tatsächlich, das ist ein Urfarn. Den gab es mal vor zigtausend Jahren, den gibt es gar nicht mehr. Ein Urfarn, richtig groß gewachsen. Und dann haben sie Mais genommen und haben das auch in diesem Feldversuch bearbeitet. Und das wurde richtig großer, schöner Mais. Der brauchte keine Giftstoffe.
Ja, ja.
Und der musste nicht behandelt werden, sondern der hatte so einen kräftigen, und da war die doppelte Frucht dran. Die wir heutzutage an dem Mais dran haben. Die doppelte Menge, doppelt widerstandsfähig und einfach ganz gesund. Vielleicht hat das was damit zu tun. Die Verschmutzung war einfach nicht so hoch. Und vielleicht ist das Magnetfeld der Erde ja auch im Laufe der Jahre
schwächer geworden,
ja, oder hat sich verändert zumindest.
Muss auch irgendwie mit dem Magnetfeld zu tun gehabt haben, bestimmt. Vielleicht war die Erde auch noch nicht aus ihrer Achse gekippt.
Doch, da war sie schon.
Ach, da war sie schon.
Da war sie schon, ja, ja. Da war sie schon aus der Achse gekippt, aber ja. Aber es war ja auch auf jeden Fall ein Prozess,
wie wir
vorhin gesprochen haben. Also auch Noah wurde ja 950 Jahre.
Genau.
Also nach der Sintflut. Ne?
Ja, das hat ja auch was damit zu tun gehabt. Ne?
Die kamen noch aus dieser alten Zeit heraus und dann wurde das Alter immer niedriger. Ne? Mit Hiob hatten wir auch mit 450 Jahren und so weiter.
Und die Früchte wurden auch kleiner dann. Ne?
Wahrscheinlich. Ne? Bis zu Mose, weil das war die erste Fleischwerdung des Gesetzes und der hat tatsächlich 120 Jahre war sein Dienst dann.
Ja, ja.
So lange, wie Noah gepredigt hat. Ja, interessant. So, jetzt nimmt Bruder Branham das mit in den geistigen Bereich. Also wir haben im Alten Testament haben wir noch diese Riesen. Und jetzt kommt Jesus herab. Und ich sag mal so, sozusagen das Jahr Null, das Zentrum der Zeit, das Zentrum der gesamten Geschichte, die es überhaupt gibt. In der Mitte der Zeit kommt nun Gott im Fleisch herab. Und es beginnt vom Alten Testament, das ein natürliches Schattenbild war, auf das Neue Testament, was für uns ein geistliches Leben bedeutet.
Naja.
Wir haben das geistliche Leben und damals war das natürliche. Im natürlichen Leben vorherschattiert das, was jetzt geistig passiert. Mhm. Und ab diesem Punkt hört man auch nichts mehr von Riesen. Also mit dem Erscheinen von Jesus Christus nimmt das ab. Obwohl wir, wie gesagt, wir haben noch große Menschen, die gibt es hier und da. Aber jetzt nimmt das Ganze die geistliche Form an.
Mhm.
Und der Prophet geht jetzt darauf ein. Und zwar in der Predigt, den Leib des Herrn unterscheiden, von 1959. Man nahm einen dieser großen intellektuellen Riesen, den Rechtsanwalt Greenwald. Er bewirkte, dass diese beiden Prediger beschämt wurden. Er hatte seine Worte so korrekt wählen können, gemäß seiner Bildung, und in solch einer Weise, dass diese beiden nicht wussten, wie sie ihm darauf antworten könnten. Denn er war ein intellektueller Riese, einer der besten Rechtsanwälte New Yorks. Und man brachte diese beiden in dieser Gerichtsverhandlung in eine solche Verwirrung, dass sie nichts zu sagen wussten. Schließlich fasste er zusammen und sagte, was habt ihr selbst dazu nun zu sagen? Und einer dieser kleinen Prediger stand auf, er hielt die Hand des anderen fest und sagte, geehrter Herr, das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Herr uns gesagt hat, das Gebäude zu übernehmen.
Mhm.
Es geht darin, dass sie ein Gebäude günstig gekauft hatten und haben wollten, und aber da eine riesen Company.
Eine Gemeinde draus machen, naja.
Ja, eine Gemeinde, und diese Company wollte aber, das war ein lukratives Gebäude, wollte das für sich beanspruchen, hatte in ihrem besten Anwalt darauf angesetzt.
Mhm.
Rechtsanwalt Greenwald sagte, hier, hört damit auf. Wir wollen den Herrn in diese Sache nicht mit einbeziehen. Ungefähr zwei Wochen später ist das Flugzeug, in dem sich der Rechtsanwalt Greenwald befand, abgestürzt und kam unter eine Brücke. Im Wasser kämpfte er noch, aber er starb. Ich frage mich, ob er Gott in dieser Situation dabei haben wollte. Was war die Ursache? Er hatte den Leib des Herrn nicht unterschieden. Denn diese beiden Prediger waren gesalbt durch den Heiligen Geist und hatten den Willen Gottes erkannt. Wir brauchen nicht intellektuelle Riesen zu sein, wir brauchen nur demütige Knechte des Herrn zu sein, die den Leib des Herrn unterscheiden.
Interessanter Ausdruck, ja.
Mit aller Klugheit, aller Gewandtheit und aller Bildung, was hat es auf sich? Ihr wisst, die Bibel sagt, es ist besser für dich, dass ein Mühlstein an deinem Hals gehängt wird und du im Meer ertränkt wirst, da wo es am tiefsten ist, als dass du einem meiner geringsten Anstoß gibst. Ich nehme an, er hatte noch genügend Zeit nachzudenken und den Herrn anzurufen, aber er hat den Leib des Herrn nicht unterschieden. Seht, in dieser Zeit gibt es so viele intellektuelle Riesen, aber das Volk Gottes bestand nie aus großen Intellektuellen. Die Bibel sagt, dass die Kinder dieser Welt der Finsternis klüger sind als die Kinder des Lichts.
Stimmt.
Schlau. Der Teufel war ja auch schlau.
Ja. Sehr schlau.
Gott hat sein Volk mit Schafen verglichen. Sie sind nicht klug und intelligent. Er hält sie in der Weise, dass er sie leiten kann. Wenn ihr versucht, euren eigenen Verstand zu gebrauchen, sperrt ihr Gott sofort aus. Söhne Gottes werden geleitet durch seinen Geist. Doch es ist eine große intellektuelle Zeit, in der wir leben. Sehr schön, wie er das sagt, genau auf den Punkt gebracht. Das ist ja das, was er bei Eva machte. Er brachte sie dazu, zu überlegen, ob es wirklich so wäre mit dem Wort Gottes.
Naja, klar, das war auch Atlantis, war ja auch mal eine große Zivilisation, sagt Bruder Branham. Und wenn Los Angeles im Meer versinkt, sagt er, wird das wieder hochkommen. Atlantis, der Kontinent. Und die waren nachher, die waren so erfolgreich und haben nachher die ganze Welt beherrscht, aber haben dann Krieg gemacht und haben sich selbst
in die Luft gejagt.
In die Luft gejagt, dann kam die Sintflut, ne?
Ja, und wir sehen die Zeichen der Zeit. Jetzt hat Putin quasi das Atomprotokoll gestartet. Alles ist bereit für den großen Showdown, ne?
Ja, ja.
Weil er hat den Westen gewarnt und sie sind einfach wieder genauso unklug und denken, sie kommen damit durch.
Ja, ja, genau unklug, ja.
Das ist das Problem heute, sagt Bruder Brenham. In vollkommene Stärke durch vollkommene Schwachheit. Gott hat viele Schafe, die verloren sind. Die Organisation und die Dinge der Welt haben sie weggenommen, haben sie in Philosophie und Psychologie hineingezogen. Und jetzt sagt er, möge uns Gott viele Davids geben mit dem Wort Gottes und mit der Macht Gottes, um uns zu steuern, wenn wir intellektuelle Riesen treffen. Denkt daran, alle die Doktoren in Philosophie, Rechtsordnung, der QUST, Quast oder wie es auch immer eine Vereinigung oder irgendetwas anderes. Gib mir das Wort Gottes und die Macht des Heiligen Geistes und ich sage euch, wir können jeden Riesen auf dem Schlachtfeld töten. Das ist richtig. Das ist ein geistlicher Kampf, ne? Wir müssen das ja auch immer dazu sagen. Manche nehmen es halt fleischlich, aber es ist ein geistlicher Kampf. Epheser 6, Vers 10 sagt, wir haben es hier nicht mit Fleisch und Blut zu tun,
ja,
sondern mit den Kräften und Mächten in der Himmelswelt.
Ja, 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 ja.
Jetzt sagt er hier, Bruder Brenham, in Wertanlagen 1963, kein Mann hat ein Recht, das Evangelium zu predigen, bis er allein zurückgezogen in der Wüste mit Gott allein gestanden hat. Da gibt es kein verstandesmäßiges Wesen in der ganzen Welt, der es dir dann wegerklären könnte. Das ist wahr. Du warst dort und du weißt, was geschehen ist. Egal,
ja, ja,
wie sehr sie es erklären können. Warte nur, etwas geschah und du weißt es.
Ja, Amen.
Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du hast damit geredet und es sprach zurück. Und es versiegelte dich in sein eigenes Wesen und du wurdest ein Teil davon.
Ja, 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 ja.
Du wirst dich von dem verstandesmäßigen Riesen entfernen. Wir haben eine Menge davon in der Welt heutzutage und auch einige gefährliche davon, welche sehr gut theologisch ausgebildet sind oder theologisch gesprochen trainiert sind, das zu benutzen. Und sie wissen, was sie tun. Aber fürchte dich nicht, David, wenn der Herr, dein Gott, mit dir ist. David, der dem Schaf nachjagte mit seiner Schleuder. Er war schon trainiert, als er Goliath begegnete. Nun, sagt Bruder Brenner, wir sehen jetzt, dass Noah getestet wurde, als er seine Wertanlage anlegte. So ergeht es auch dir, mein Bruder. Wenn es da keine Prüfungszeit gibt, dann hast du bis jetzt noch nicht deine Wertanlage angelegt. Denn dein Feind steht dort mit dem Abzug an seinem Gewehr, mit der gespannten Bogensehne und er ist bereit, jeden Giftpfeil abzuschießen, den er nur abschießen kann. Jede Sekte und jede kleine Idee und jeder verstandesmäßige Riese wie Goliath. Er wird sie dorthin schicken, welche so viel größer aussehen als die Brüder, mit denen du verbunden bist, deinen kleinen, unwissenden und ungebildeten Geschwistern. Schön, wie er das sagt. Er hat ja auch mal gesagt, Petrus, der konnte noch nicht mal lesen und schreiben. Er war ein einfacher, ungebildeter Mann.
Ja, ja, ja.
Er wird solche geistlichen, verstandesmäßigen Riesen hinschicken und große Schulen, welche die ganze Sache von dir wegerklären können. Aber wenn du deine Wertanlage angelegt hast und dein Vertragspapier abgestempelt und versiegelt ist durch den Heiligen Geist, dann gibt es da nichts mehr, was das jemals wieder ausradieren könnte. Sprich zu dem Felsen 1960. Jeder Boden gehört uns. Von einer Grenze bis zur anderen. Gott gab die Verheißung, ich gebe es euch. Amen. Ob die Riesen da sind oder nicht, ob es Ungläubige oder Gottesleugner gibt, ob kalt oder warm, spielt keine Rolle. Gott hat es gesagt, er hat es gegeben. Es gehört uns und es ist unser Besitztum. Lasst uns hingehen und es annehmen. Habt keine Angst und weicht nicht zurück. Vielleicht sind die Wundertage doch vorbei? Ich weiß es nicht. Tut das nicht. Das ist doch nicht ein Kind Abrahams, das so redet. Nein, haltet fest an der Verheißung. Seht, Abraham, er glaubte nicht nur für kurze Zeit, er glaubte so lange, bis es geschah und wurde immer stärker. Halleluja. Und wenn für uns heute Abend gebetet würde und der Magen ist morgen immer noch krank, dann sagt ihr, ach, ich weiß nicht, ob ich geheilt bin. Oh, ihr nennt euch dann Kinder Abrahams? Halleluja. Wenn Gott die Verheißung gegeben hat, und ihr glaubt sie, dann gebe ich nichts darum, was noch passiert. Es gehört euch und es muss geschehen. Der Teufel muss weichen von jedem Boden, auf den ihr tretet. Nehmt Gott bei seinem Wort. Jede Verheißung ist wahr. Es sind Gottes Verheißungen. Er gab uns die Verheißung, wie er sie auch den Kindern Israels gegeben hat. 1954, Zeugen. Hier sagt Bruder Branham, jedermann weiß heute, dass er im Namen von Jesus Christus jedem Feind überall zu jeder Zeit begegnen kann und dieser besiegt sein wird. Ich bin Medizinmännern begegnet. Ich bin allen Arten von Dämonen begegnet und ich habe nie gesehen, dass sie sich nicht vor dem Namen von Jesus Christus niedergebeugt haben. Ich sage euch, Freunde, wenn die Gemeinde den Namen und die Kraft von Jesus Christus verliert, dann ist sie verloren. In Ägypten hätten sie Mose ausgepeitscht, wenn es ihnen je gelungen wäre, den Stab aus seiner Hand zu reißen. Denn in diesem Stab lag die Kraft. Hätten sie ihm jemals den Stab weggenommen, dann wäre er ausgepeitscht worden. Erinnert euch daran, es war der Stab, welcher den Felsen schlug. Es war der Stab, den sie hochhielten. Es war der Stab, welcher über das Wasser gehalten wurde. Es war Gottes Gerichtsstab. Und was der Stab in der Hand Mose war, das ist der Name von Jesus Christus für die wiedergeborene Gemeinde. Amen. Nehmt ihn hinweg und sie ist verloren. Jawohl. David sagte zu Goliath, du begegnest mir wie ein Philister mit einer Rüstung und einem Speer, doch ich begegne dir im Namen des Herrn, des Gottes Israels. Beachtet, er hatte 5 Steine und 5 Finger, um die er die Schlinge gewunden hatte. Und jetzt buchstabiert er J-E-S-U-S, Jesus und Glaube. Und im Englischen ist es Faith, F-A-I-T-H. Im Deutschen wird es mit Glaube übersetzt, aber im Englischen würde Glaube direkt Belief heißen oder Believer. Aber Faith beinhaltet Glauben und Vertrauen, also Vertrauen in Gottes Wort. Und der Glaube und Vertrauen, die gehen Hand in Hand. Und ich dachte, so schönes Bild, diese 5 Steine, wie der 5-fältige Dienst, den David da herausholte. Er nahm die Schlinge und schoss.
Und irgendwo habe ich dann auch gehört, und Gott beschleunigte den Stein auf Lichtgeschwindigkeiten.
Genau. Glaube an Jesus, hier kommt er. Etwas muss geschehen, ich sage euch, als er den Stein losließ, fuhr der Geist Gottes in diesen Stein und erschlug Goliath.
Ja.
Ich kenne auch die Geschichte mit der Lichtgeschwindigkeit. Es ist sehr schön. Genauso wie Russland jetzt diese Hyperschallraketen hat, gab es damals schon einen Hyperschallstein. Ne?
Ja.
Halleluja. David schlug seinen Kopf ab und alle anderen Philister wurden schwach. Das Heer Israels fasste Mut und schlug die Philister vernichtend. Darum geht es heute Abend. Jemand, der eine Erfahrung hat, der aufsteht und die Auferstehungskraft von Jesus Christus beweist. Der Rest wird dann Mut fassen und kommen. Einige von euch auf den Betten und in den Rollstühlen oder man könnte jetzt auch sagen, von euch, die krank sind, versucht es und seht, wie die Gruppe euch folgt. Fasst Mut. Amen. Schön, ne? Soweit die Auszüge.
Ja.
Also nimm diese 5 Steine, Jesus, nimm den Namen Jesus mit dir und er wird einen Weg bahnen, wo keiner ist.
Ja, stimmt. Und auch zu seiner Zeit. Also das muss nicht unbedingt innerhalb von 10 Minuten sein. Das kann auch in 3 Tagen sein oder so. Ne? Also das darf man auch nie vergessen. Man muss eben so lange drauf warten oder hoffen oder gucken oder dran glauben, bis es geschieht. Ne?
Abrahams Kinder.
Ja, absolut.
Ja.
25 Jahre hat er gewartet.
25 Jahre
hat
er gewartet. Es gibt noch einen anderen Auszug, da sagt Bruder Branham, das hatte ihm ja immer ein bisschen bewegt, wo Jesus sagte, wenn ihr zu diesem Berge sprecht, muss er sich erheben und ins Meer stürzen. Er sagte dann später einmal, ja, bete einfach im Namen des Herrn Jesus, bete und dass der Geist sich fortbewegt. Und eines Tages wirst du sehen, vielleicht nicht, dass der ganze Berg auf einmal weg ist, sondern hinten löst sich einfach ein kleiner Stein, fängt an, rollt den Berg runter. Und so dauert das dann eben seine Zeit. Also auch das.
Ja, genau.
Wichtig ist, dass man weiß, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und für alle Zeit. Also es gibt Wunder, es gibt Heilung, es gibt Vergebung der Sünden, es ist alles noch da. Wie Bruder Branham sagt, fasst Mut und steht auf.
Ja.
Also lasst euch nicht von den Riesen in die Furcht jagen, sondern bleibt einfach stehen und die Riesen müssen verschwinden.
Ja. Ja, und ich glaube auch, dass wir werden nicht, das habe ich ja mal, da war ich gesalbt, als wir da in der Versammlung von Balsimann, Und dann sollte ich doch beten für den Gottesdienst. Und ich war kaum hinter dem Pult, da hat's mich also ich war völlig außer mir. Und da wusste ich, also die Braut geht nicht durch die Trübsal.
Ja.
Das war wie eine Weissagung, die hat mich einfach erwischt. Ne? Und ich glaube daran, wir werden nicht durch die Trübsal gehen. Ne?
Ja.
Entweder gehen wir vor nach Hause oder was auch immer sein wird, aber wir werden nicht durch die Trübsal gehen. Gott hat Wege, ja, die unergründlich
sind. Das Land der Riesen, ne?
Ja.
Ja, sehr schön, wunderbar.
Ja.
Gut, dann fassen wir also nochmal zusammen als Fazit. Die Nephilim sind also die Kinder aus der Linie Kains. Hm. Die Nachkommen, die der Teufel durch die Schlange mit Eva im Garten Eden zeugte. Die Söhne Kains. Gut, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen.
Ja.
Bleibt gesund und munter und haltet das Banner hoch.
Und teilt den Podcast, wenn es euch möglich ist.
Ja.
Damit er sich verbreiten kann. Ne? Ja. Und auch anderen vielleicht Mut gibt und Zuversicht, weiterzugehen. Ne?
Weiterzugehen.
Genau. Ja, ja.
Es ist nicht mehr weit.
Nein, nein.
Also ihr Lieben, jedes einzelne Herz von euch, Gott segne euch und bis zum nächsten Mal, so der Herr will und wir leben. Shalom.
Ja, auch von mir, ne? Gott segne euch und alles Gute und ja, das letzte Wort hat immer noch der, ne? Shalom.
Amen.